Schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass wir heute Gemeinschaft mit euch hier haben können. Ich habe schon gesagt, es ist ja mutig, einen einzuladen, den man noch nicht so kennt. Und dann kam dann als Antwort, ja, du kennst uns ja auch nicht. Aber da haben wir ja eine Chance, heute Morgen in der zweiten Stunde und vielleicht auch hinterher uns noch ein wenig kennenzulernen. Ich darf ganz herzliche Grüße ausrichten, auch von unserer Heimatgemeinde in Wermelskirchen. Und da beten auch immer wieder Geschwister für die, die denn auch Auswärtsdienste tun. Da war noch von den Mitarbeitern des Missionswerks Aseba Grüße ausrichten. Wir waren ja dann im November hier mit dem Film über Israel unter dem Titel Shalom 75. Ich habe euch heute Morgen eine etwas eigenartige Predigt mitgebracht und ich hoffe, dass ihr gerne mitmacht. Ich möchte als erstes mal über unseren Geruch sprechen, und zwar im doppelten Sinne. Wir können die Augen verschließen, wir können also das Sehen verweigern. Manche können sogar den Mund halten. Aber unsere Nase riecht und erkennt sofort. Wir können uns sogar an Düfte erinnern, die Jahrzehnte her sind, zum Teil sogar noch aus der Kindheit. Es kann aber auch bedeuten, dass uns Dinge oder Personen so richtig stinken. Vor einiger Zeit waren wir beim Aldi und vor uns an der Kasse war eine Schäferin, die wohl so direkt aus dem Stall kam. Erstens sah man das an den Stiefeln und zweitens hat unsere Nase uns geraten, lass mal ein paar Personen vor. Die haben uns aber dann angesehen, als hätten wir sie bestrafen wollen. Es hat also echt streng gerochen, auch noch ein paar Minuten, nachdem die Schäferin den Aldi verlassen hatte. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit zum Thema Duft. Ich ging in der Firma in eine andere Abteilung und roch einen Duft. Dann habe ich den Kollegen gefragt, hör mal, war Frau Schröder gerade bei dir? Wie kommst du darauf? Ach ja, das Parfüm. Aber sie ist schon 5 Minuten weg. Aber es riecht noch immer gut hier, oder? Welchen Duft verbreiten wir? Ich möchte mit euch mal einen Text lesen aus Markus 14. Ich habe den hier auch an der Wand denn mitgebracht. Das Ereignis ist so wichtig, dass es sogar in 3 Evangelien steht. Und als er in Bethanien war, in dem Haus Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig, wozu diese Verschwendung des Salböls geschehen ist. Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lass sie, was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun, mich habt ihr aber nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird es auch von dem, was sie getan haben, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Sehen wir uns einmal so den Zusammenhang an, in dem dieser Text steht. Und mit diesem Abschnitt beginnt auch in 3 Evangelien die Passionsgeschichte Jesu. Wir haben uns ja Ostern dann erinnert. Vorher in den Versen Markus 14, 1 bis 2 lesen wir, dass die hohen Priester und Schriftgelehrten beschließen, Jesus zu töten. Nun zu der Geschichte selbst. Die Handlung passiert im Haus des Simon des Aussätzigen. Er ist früher von Jesus geheilt worden, aber offensichtlich bleibt dieser alte Name bei ihm. Dies, damit die Allmacht des Heilandes sichtbar wird. Simon bedeutet vom Namensursprung her, Gott hat gehört. Das ist über die Geschichte hinaus gleichzeitig auch sinnbildlich zu sehen. Im Jesaja Kapitel 64 lesen wir, der Reine ist zu den Unreinen gekommen aus dem Himmel, um unter ihnen zu wohnen. In der ganzen Passionsgeschichte ist das, was wir hier gelesen haben, der einzige Bericht, in der am Prozess Unbeteiligte dabei sind und in der Jesus etwas Gutes getan wird. Sonst erlebt Jesus nur Verrat, Verurteilung, Verspottung und Folter. Er erleidet das Alleingelassenwerden, er erleidet Schmerzen und Tod, am Ende Tod am Kreuz, um viele Sünder zu retten. Eine weitere Besonderheit ist, dass das einzig Positive, was er erfährt, von einer Frau kommt. Dass es eine Frau ist, ist nicht deshalb wichtig, weil Frauen besser werden, sondern weil Frauen damals als minderwertig, ja zum Teil sogar als rechtlos eingestuft wurden. Da ist also eine Männerrunde beisammen. Meist liegt man dann so am Tisch mit den Füßen nach hinten. Sie essen, sie trinken und sie reden miteinander. Frauen tauchen an sich bei solchen Männerrunden nur auf, um Speisen aufzutragen oder wegzuräumen. Das wollte die gesellschaftliche Regel der damaligen Zeit so. Und nun kommt eine Frau in den Raum. Laut Johannesevangelium war es Maria, die Schwester des Lazarus. Im Markusevangelium hat sie keinen Namen. Aber gerade diese für die damalige Zeit minderwertige, fast rechtlose und namenlose Person wird uns auch heute noch als Vorbild, als Beispiel für Glauben gezeigt. Es spielt an sich auch keine Rolle, wie sie heißt. Man merkt an den Männern, sie stört. Sie stört das Essen, sie stört die wichtigen Tischgespräche und zusätzlich zieht sie auch noch die Aufmerksamkeit auf sich, denn sie hat eine kleine Flasche aus Alabaster bei sich. Und dann zerbricht sie diese Flasche, ihr Inhalt, ein wohlriechendes Öl, gießt sie auf Jesu Haupt. Nach Johannes 12 nahm Maria ein Pfund echtes, sehr kostbares Nardenöl und salbt Jesus damit auch die Füße. Sie tupft sie mit ihren Haaren ab. Und der Duft des Salböls erfüllt das ganze Haus. Die Betrachter waren so richtig schockiert, als sie das teure Öl denn auch noch Jesus auf die Füße gegossen hat. In den Augen der Juden war das eine absolut erniedrigende Sache, jemanden die Füße zu waschen. Das tat man als Jude nicht. Deswegen war das, was Jesus da gemacht hat später, auch für sie völlig unverständlich. Damals taten derartige Dinge nur die ganz Niedrigen von den ausländischen Sklaven, noch nicht mal die jüdischen Sklaven. Aber noch schockierender war, dass Maria so ihre Haare geöffnet und aufgelöst hat. Keine anständige Jüdin hätte so etwas in der Öffentlichkeit getan. Das galt als unmoralisch. Nur bei Untreue durfte öffentlich allein ein Priester ihre Haare lösen. Das steht zumindest auch im 4. Buch Mose. Und warum tut Maria das dann? Sie war offensichtlich nicht besorgt um ihr Ansehen. Ihr einziger Blick war auf Jesus ausgerichtet. Sie liebte ihn und ihn wollte sie ehren. Sie tut aus Liebe zu Jesus etwas sehr Wichtiges. Und darüber gleich mehr. Sie gibt etwas sehr, sehr Kostbares her. Das echte, kostbare Nardenöl kommt aus Indien. Diese seltene Heilpflanze ist aus dem Himalaya und wächst so in Höhen um die 5000 Meter. Der Wert des Öls betrug ungefähr den Jahresgehalt eines normalen Arbeiters. Heute wäre das so nach dem Jahreslohn in NRW 45.000 Euro. Dafür kriegt man schon fast einen kleinen Mercedes. Maria hat sich also diesen Liebesbeweis echt etwas kosten lassen. Was Maria tut, ist in Augen der Jünger richtig Verschwendung. Damit zeigen sie, dass ihre Augen nicht gesehen haben, was Maria sah. Aber was sie hätten sehen sollen, ihr geliebter Herr sollte in wenigen Tagen sein Leben lassen, auch zu ihrem Heil, auch zu unserem Heil. Und die Jünger verstehen weder den Dienst dieser Frau noch den Auftrag Jesu. Weil sie es nicht verstehen, fällen sie fast ein gleiches Urteil wie die Welt auch. Selbstvergessene Hingabe an den Herrn Jesus hat kaum einer Verständnis für. Für viele in der Welt zählt höchstens, was man so an barer Münze für sozial Benachteiligte aufwendet, hat man ja jetzt auf dem Kirchentag auch wieder mitbekommen. Also, Maria betreibt Geldverschwendung. Auch geistliche Anbetung halten viele bestenfalls für Zeitverschwendung. Sie verfehle den Zweck des Christentums. Aber unser Jesus urteilt völlig anders. Er hat nichts dagegen, dass man Armen hilft. Wie könnte er auch? Er hat ja sogar das Gebot erlassen, dass man Herz und Hand öffnen darf für die Armen und auch soll. Aber unser Herr bestätigt, dass Maria die Rangordnung der Dinge richtig erkannt hat. Jesus muss den Vorrang haben vor den Menschen. Und die geistlichen Nöte der Menschen haben Vorrang vor den zeitlichen, haben Vorrang vor den finanziellen Nöten. Das Evangelium von unserem Herrn, das Evangelium von Gottes Sohn, dem Brot des Lebens, ist wichtiger als Suppenküche. Heute kann man sagen, die Kombination wäre vielleicht so die bessere Lösung. Jesus wird nicht in einer Feier zum König proklamiert, wie sonst Könige gesalbt wurden im Alten Testament, sondern auf seinem Weg zu seinem Sterben in Niedrigkeit. Und das geschieht auch nicht durch einen anerkannten Propheten, sondern durch eine scheinbar bedeutungslose Frau. Jesus wird nicht zum König gesalbt, weil ihm die Menschen zujubeln, ihn anerkennen wollen. Jesus wird gesalbt, und dies zeigt sich durch die Liebe eines niedrigen Menschen, dessen Liebe auch noch bis zu seinem Sterben da war. Jesus ordnet die Liebestat von Maria ein. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Und auch das wollen die Jünger nicht wahrhaben. Dazu können wir hier lesen in Matthäus 16. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Petrus nimmt ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagt, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. In Vers 6 sagt Jesus, lass sie. Diesen Befehl müssen wir alle ein Stück weit beherzigen, auch in Gemeinden. Niemand darf so in ganz persönliche Beziehungen zwischen einem Gläubigen und seinem Herrn hineinreden. Jesus hat jeden Jünger, auch dich und mich, mit Namen berufen und damit ein einmaliges Band geknüpft, das zwischen ihm und den Berufenen steht. Ich komme jetzt zu einem Satz, den man schnell überliest. Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie Jesus diesen Satz ausgesprochen hat. Aber ich wünsche mir, dass wir uns diesen Satz vielleicht mal ein wenig einprägen. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat nicht auf drei Lieblingsjünger gewartet. Sie hat auch nicht auf ihre Schwester Martha gewartet, die ja im Dienen ein bisschen mehr Professionalität gezeigt hat. Sie hat auch nicht auf offizielle, geistliche, berufene, benannte Mitarbeiter gewartet. Sie hat es getan aus Liebe. Sie hat sicher geahnt, was so diese Männerrunde denkt. Aber sie hat es getan. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat nicht die Hände in den Schoß gelegt. Sie hat überlegt, wie sie ihrem Herrn ihre Liebe zeigen kann. Sie hat gespart. Ich glaube, bei keinem von uns liegt man so ein Jahresgehalt am Küchentisch. Sie hat Öl aus Indien gekauft, sie hat die Flasche zerbrochen, sie hat die Füße eingerieben, sie hat seine Füße mit ihren Haaren getrocknet. Sie hat's getan. Und sie hat getan, was sie konnte. Unser Herr weiß genau, was wir können. Er verteilt schließlich auch die Gaben. Jesus kennt auch unsere Grenzen. Wir werden nicht geprüft über unsere Möglichkeiten, über unsere Gaben hinaus. Aber was wir können aus Liebe zu unserem Herrn, das dürfen wir, ja, das sollten wir sogar tun. Sie hat getan, was sie konnte. So stellt der Herr Jesus der Maria ein echt gutes Zeugnis aus. Und dieses Zeugnis kommt dann auch mehrfach vor. Sie hat ein gutes Werk an mir getan, sagt der Herr. Denn als sie dieses Salböl über meinen Leib gegossen hat, tat sie es zu meinem Begräbnis. Maria macht mit ihrer Salbung deutlich, dass sie an ihn als den Gesalbten glaubt, den Messias, das heißt nämlich Gesalbter. Und Jesus macht deutlich, dass das, was Maria tut, ein wirklicher Akt der Liebe ist. Aber Jesus ist es nicht genug, dass die Frau ihre Liebe erweist. An sie wird in Zukunft auch erinnert werden, weil sie das tat, was in dieser Situation das Richtige war. Auch wenn es vielleicht nicht alle verstanden haben, es recht nicht die Jünger. Darum sagt Jesus auch, ich versichere euch, überall in der Welt, wo man diese Freudenbotschaft bekannt macht, wird man von dem reden, was diese Frau getan hat. Auch heute Morgen. Das, was wir heute Morgen betrachten, hat Jesus letztendlich vorhergesagt. Vielleicht gehen wir noch mal ein wenig tiefer bei diesem Thema Duft. In der Bibel, vor allem im Alten Testament, gibt es einen Begriff, der mit wohlgefälliger Geruch weitergegeben wird. Wenn man sich die Definition anschaut, ein Symbol für Wohlgefallen und für Lieblichkeit. Da gehen wir vielleicht noch mit. Aber wie sieht es aus, wenn wir uns mal so eine Stelle aus dem Alten Testament dazu ansehen? Aber das Erstgeborene von Rind und das Erstgeborene von Schafen, das Erstgeborene von Ziegen sollst du nicht auslösen, sie sind heilig. Ihr Blut sollst du an den Altar sprengen und ihr Fett sollst du als Feueropfer in Rauch aufgehen lassen, zu einem wohlgefälligen Geruch für den Herrn. Habt ihr mal schon so Blut oder Fleisch so richtig verbrannt? Verbrannt, bis fast nur Asche übrig blieb, so am Grill? Ein paar Männer nicken. In dem Rauch möchte man an sich nicht stehen. Wir würden sagen, das stinkt. Und doch, sagt Gott, das Opfer des Erstgeborenen findet bei mir Wohlgefallen. Gott hat dabei bereits das vollständige, einmalige Opfer seines einzigen Sohnes für uns im Blick, das vollständige Ganzopfer des Erstgeborenen vor aller Schöpfung. Denn er hat getan, was wir nicht tun können. Er hat getan, was nur er tun konnte. In Jesaja 53 lesen wir: Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und Gewaltigen, wird er die Beute teilen dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Auch das haben wir Ostern betrachtet. Und wenn du willst, er hat das auch für deine und für meine Sünden getan. Und ein Ziel war folgendes: Er hat sich selbst für uns hingegeben, damit er uns loskauft von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigt, das eifrig sei zu guten Werken. Was bedeutet das, wenn wir von Maria mal auf uns sehen? Wenn wir mal eifrig sind oder wären zu guten Werken? Was war denn im Markus-Bericht? Da nahm Maria ein Pfund echtes, sehr kostbares Nardenöl und salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie dies mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Was Maria aus Liebe zu Jesus getan hatte, war im ganzen Haus zu riechen. Zu Anfang sprach ich ja auch mal von einem guten Parfüm, ein Parfüm, das gut duftet. Jedes gute Parfüm wird heute von circa fast 2000 offiziellen Parfümeuren aufgebaut und diese Parfüm werden dreistufig aufgebaut. Ich weiß noch nicht mal, ob alle Frauen das wissen. Es gibt eine sogenannte Duftpyramide. Die Duftpyramide besteht aus Kopfnote, Herznote und Basisnote. Das gilt auch für dieses Nardenöl, das Maria verwendet hat. Diese Kopfnote vermittelt so den ersten Eindruck und man riecht sie so 5 bis 10 Minuten. Die zweite Phase bildet die Herznote. Das reicht so von 10 Minuten bei ganz guten 2 bis 5 Stunden. Und die dritte Phase, das ist die Basisnote und sie bereichert 6 Stunden, manche sogar bis Tage. Was hat das denn jetzt mit uns zu tun? Der Heilige Geist verfeinert unseren geistlichen Duft, den wir abgeben sollen. Beginnen wir mal mit der Spitze der Pyramide. Gott schätzt besonders den Schmuck, den man nicht sieht, der von unvergänglicher Schönheit ist, Freundlichkeit und ein friedfertiges Wesen. Wichtig ist der erste Eindruck, den Menschen bekommen, wenn sie uns Christen beschnuppern. Der erste Eindruck eines Duftes macht so ganz viel mit uns. Wir überlegen innerhalb von wenigen Sekunden, ob uns dieser Duft gefällt oder ob uns derjenige stinkt. Wie werden die ersten 5 bis 10 Minuten sein, wenn du einen Raum betrittst? Was denken die Menschen oder was sehen sie an dir? Was sind die Kennzeichen eines Christen so in den ersten 5 bis 10 Minuten? Es gibt viele Dinge, aus denen sich so der erste Eindruck zusammensetzen kann. Vor allen Dingen ist es auch die Freundlichkeit, die den entscheidenden Unterschied macht. Grüßen wir andere, besonders Geschwister, oder sind wir stur? Oder sind wir die Mürrischen, die Jammernden, die Undankbaren, die Miesepeter der Nation? Oder sind wir die, wenn Arbeit kommt, dann mal nach unten gucken oder sich wegdrücken? Oder sind wir die, die ganz schnell auf Krawall gebürstet sind? Oder sind wir verschlossen, lassen niemanden an uns heran? Gehst du grußlos in diese Gemeinde? Oder gehst du nachher wieder grußlos raus? Ohne ein Lächeln, ohne strahlende Augen, die die Erlösung zeigen? Sind wir vielleicht die Unbelehrbaren, weil wir ja schon alles wissen? Erwarten wir, dass andere immer den ersten Schritt tun, anstatt wir den ersten Schritt auf sie zugehen. Das hat alles nichts, aber auch gar nichts mit Freundlichkeit zu tun, die uns als Erlöste doch kennzeichnen. Wenn so die ersten Minuten vorbei sind, dann sehen sich die Menschen unser Wesen an, unser Handeln an. Tun wir von Herzen, was wir tun können? Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Davon, wo unser Mund voll ist, davon reden wir. Vielleicht auch gleich beim Mittagessen. Wer oder was ist dein oder mein Mittelpunkt? Wem geben wir in unserem Herzen tatsächlich den ersten Platz? Nach dieser Predigt können wir uns im Foyer ja selber einmal prüfen, wovon wir dann gleich reden. Was beschäftigt uns so den ganzen Tag außer der Arbeit immer und immer wieder? Viele kennen den Satz, Hauptsache, die Hauptsache bleibt die Hauptsache. Das ist in der ganzen Bibel unser Jesus Christus. Ganz ehrlich, wir haben von uns aus meist nicht die Kraft, immer freundlich und sanftmütig zu sein, wenn Jesus selber mit seinem Wort nicht Mittelpunkt in unserem Herzen ist. Wenn Jesus nicht mehr das Ein und Alles ist und die Bibel nicht mehr die höchste Autorität in unserem Leben, dann erleben wir so eine Mittelpunktverschiebung. Wenn der Mittelpunkt nicht mehr stimmt, dann eiern wir auch als Christen ganz schön herum. Dann geht nichts mehr rund. Dann eiern wir irgendwie herum und halbherzige Nachfolger sind dann oft ein richtig großes Drama. Dann gerät nämlich unsere göttlich gestellte und erstellte Duftkomposition aus den Fugen. Dann ändern wir auf einmal unsere Motive für unsere Kopfnote, oder? Wir haben ganz einfach nicht mehr die Kraft, freundlich zu sein, aus der Liebe heraus. Dann gehen wir grußlos an allen vorbei, auch an Nachbarn, an Arbeitskollegen, an Schulkollegen. Was bedeutet das denn für uns? Heute ist genau der richtige Tag, um mal uns selber zu prüfen. Dein Herz und mein Herz neu auf Gottes Prüfstand legen. Was sagt uns Gottes Wort im Psalm 139? Erforsche mich, Gott, und prüfe mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine wirklichen Gedanken. Siehe, ob ein gottloser Weg mich führt und leite mich auf ewigem Weg. Die Basisnote für unsere Heiligung. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Reinigung durch das Blut Jesu führt zu dauerhafter Gemeinschaft mit ihm in seinem Licht, zu dauerhafter Gemeinschaft in der Gemeinde mit seinem Wort. Und das ist deine Gemeinde. Vertiefen wir noch einmal die konkreten Aussagen mit unserem Alltag und schauen wir noch mal auf diese Duftpyramide. Ein Parfüm zu sein mit einer guten Kopfnote, mit einem positiven Eindruck, mit Freundlichkeit, mit Sanftmut, mit Menschenliebe und Barmherzigkeit ist unser Auftrag in dieser Welt. Unser Auftrag in dieser Welt. Dann sprechen uns Leute an. Woher kommt das? Unser Mittelpunkt, die Herznote, ist und bleibt unser Jesus Christus selber und sein unfehlbares und irrtumsloses Wort. Nur dadurch kommt dieser kostbare und gute Duft, den Gott für dich und für mich ganz speziell kreiert hat. Deine Art, dein Wesen hat Gott so gewollt. Du bist keine Laune der Natur. Und das Ganze zu seiner Ehre. Das teure Erlösungswerk Jesu Christi ist die Basis von diesem allen, die Basisnote unseres Glaubens. Christus ist die Basis unseres Duftes als Christen, den wir verbreiten sollen. Meine Frage in den Raum: Was kostet denn wohl das teuerste Parfüm auf dieser Welt? Vorschläge. 100.000. Da muss man doch richtig was drauflegen. 500.000. Okay, ich löse mal auf. Schmuck von Nabel Parfüm ist derzeit das teuerste Parfüm der Welt. Es hat einen Preis von 1,14 Millionen Euro und damit alle Rekorde gebrochen. Die Entwicklung hat ungefähr 3 Jahre gedauert. Man hat 494 Versuche gemacht, das Ganze zu komponieren mit diesen 3 Stufen. Die Parfümflasche umfasst 3 Liter und besteht aus den feinsten natürlichen Inhaltsstoffen. Sie kommen aus den entlegensten Winkeln dieser Welt und bleiben im ungünstigsten Fall nur einen Tag, bei manchen auch 5 Tage auf der Haut. Ich habe es gelesen, ich habe es nicht probiert. Irgendwie passt es nicht. Warum wirkt das teure Erlösungswerk Jesu so in unserem Leben? Weil er unser Herr ist, weil seine Art in uns ist, weil er es uns vorgelebt hat. Die Freundlichkeit und Menschenliebe des Sohnes Gottes. Schauen wir mal, was wir da lesen. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch Erneuerung des Heiligen Geistes. Das ist das Geschenk, was er macht, damit du Dufte bist. Welche Möglichkeiten haben wir noch, ein Wohlgeruch für Gott zu sein? Zum einen, unsere Gebete sind ein Wohlgeruch für Gott. In der Offenbarung lesen wir: Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar und hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gab, der vor dem Thron ist. Und auch der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Welche weitere Möglichkeit haben wir noch, ein Wohlgeruch für Gott zu sein, der sich dann aber auch ausbreitet? Was schreibt Paulus dazu? Ich möchte dazu aus dem Philipperbrief zitieren. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Auch Spendenbereitschaft, auch Dienstbereitschaft sind ein Wohlgeruch für Gott. Und das ist dann unsere Sache. Denken wir zurück nochmal an den Liebesdienst der Maria an Jesus, an diese kostbare Salbung. Sei ein Wohlgeruch für Gott. In der Liebe wandeln ist ein Wohlgeruch für Gott. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Wandelt in Liebe, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Da haben wir mit einer Gemeinde ein riesiges Übungsfeld. Da müssen wir gar nicht bis in die Nachbarschaft gehen. Hier können wir genau üben, Gott einen duftenden Wohlgeruch zu sein. Und je mehr wir in das Bild Jesu verwandelt werden, umso mehr sind wir ein Wohlgeruch für Gott und für die Geschwister dieser Gemeinde. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen, die einen Geruch zum Tode, vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Wer ist dazu tüchtig? Evangelisation ohne Wohlgeruch Christi für Gott funktioniert nicht. Gemeindewachstum ohne Wohlgeruch für Gott funktioniert nicht. Eine super Kinderarbeit mit einem Römerlager, ohne dass wir den Wohlgeruch Gottes versprühen, wirkt nicht in den Herzen der Kinder. Du bist ein Parfüm Gottes. Dann lebe es auch. Lass es alle riechen. Bei Maria duftete das ganze Haus durch ihre Liebe. Vielleicht duftet dann auch unsere Wohnung davon. Sei also Dufte. Dann werden unsere Gemeinde, unser Leben von dem Wohlgeruch Christi für Gott erfüllt. Dazu gebe dir, mir und der Herr, seine Gnade und seine Bereitschaft. Amen.